Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Norbert Lied, doch vorher hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Möge der Herr Sie ganz reichlich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen wird uns Norbert Lied die Botschaft weitergeben und er hat ein wunderbares Thema. Es trägt den Titel des köstlichen Bauern köstlichste Frucht. Und die Schriftlesung, Sie dürfen dazu sitzen bleiben, möchte ich aus dem Jakobusbrief vornehmen. Jakobus Kapitel 5, Vers 7 bis 11. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie es mitlesen. Jakobus Kapitel 5, Vers 7 bis 11. Ich lese aus der Schlachter 2000. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Bis soweit das Wort Gottes.
Thank you. des köstlichen Bauern köstlichste Frucht. Ich möchte gerne noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, in Jesu Namen bitten wir dich, dass du uns die Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Bei dir ist die Quelle des Lebens, Herr. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und wir bitten dich, erleuchte unsere Herzen mit dem hoffnungsvollen Blick, dass du eines Tages zurückkommst. In Jesu Namen. Amen. Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen, und zwar mit der Frage: Was sind Sie von Beruf? Ich stelle die Frage deshalb, weil, was immer Sie auch beruflich tun, so ist das nur Ihr Zweitberuf. Weil im Grunde genommen sind Sie alle Bauern. Ich auch. Also wir alle sind Bauern. Zumindest geistlich gesehen sind wir alle Landwirte. Warum? Wir arbeiten alle auf dem uns zugewiesenen Feld. Ja? Jeder hat seinen Lebensbereich. Jeder hat von Gott sein Stück Feld bekommen. Wir säen unser Leben lang irgendwas, irgendwie. Wir ernten dementsprechend. Mal Gutes, vielleicht aber auch mal Schlechtes. Wir pflanzen, wir gießen, wir entfernen Unkraut, vielleicht schlechte Gewohnheiten, und wir pflegen die Pflanzen. In der Familie, in der Ehe, in der Erziehung unserer Kinder, da wird gegossen, gesät, entfernt, gereinigt. In der Umgebung, in der wir stehen, im Umgang mit unseren Mitmenschen. Und wir alle, Sie und ich. Das ist ja der Sinn des Lebens, und das ist ja auch das, was uns immer wieder umtreibt. Wir leben alle in der Hoffnung einer guten Ernte am Ende des Lebens. Ist es nicht so? Hoffentlich hat mein Leben das gebracht, was es eigentlich bringen sollte. Hoffentlich habe ich nicht nur dahin geplätschert gelebt. Es ist schon selbstredend, dass die Bibel oft die Tätigkeit eines Bauern und der Landwirtschaft als Gleichnis für unser Leben benutzt und sehr oft als Beispiel für geistliche Wahrheiten, um diese offenbar zu machen. So an dieser Stelle, wie Freddy es gelesen hat, auch Jakobus in seinem sogenannten Jakobusbrief, durch dieses Gleichnis über den Bauern, den Landmann oder Landwirt, werden uns drei großartige Wahrheiten vermittelt. Erstens, die Unmittelbarkeit der Wiederkunft Jesu und der damit verbundenen Frucht. Zweitens, die innere Ausrichtung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und drittens, die praktische Auswirkung seiner Rückkehr in unserem Leben. Und diese drei Hauptpunkte mit jeweils zwei oder drei Unterpunkten wollen wir uns heute Morgen anschauen, aus der Perspektive eines Landwirts, eines Bauern. Zunächst einmal die Unmittelbarkeit der Wiederkunft Jesu. Es ist sicher bedeutsam, dass uns dieser doch relativ kurzer Text, er hat ja nur 5 Verse, dreimal vor das Thema der Unmittelbarkeit der Rückkehr des Herrn stellt. Zum Beispiel Vers 7 am Anfang: Wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. In Vers 8 noch einmal: So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und zum Dritten in Vers 9 am Schluss: Siehe, der Richter steht vor der Tür. Dreimal in 5 Versen. Und angesprochen werden hier Christen. Dreimal heißt es in diesem Text Brüder, was Geschwister bedeutet, vom Griechischen her gesehen. Ja, Geschwister, Frauen und Männer, die an Jesus glauben. Also, Jakobus schwört seine Leser regelrecht darauf ein, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten. Und was uns der Heilige Geist dadurch vermitteln will, ist, auch wenn wir kaum noch damit rechnen, das nächste große Zeichen, das die Gemeinde Jesu oder sagen wir die Kirche zu erwarten hat, ist die Rückkehr des Herrn zur Heimholung aller, die an ihn glauben. Es gibt kein größeres Ereignis, das als nächstes vor der Türe steht. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass die Entrückung immer noch jederzeit plötzlich und total überraschend stattfinden wird. Vielleicht in einem Moment, wo wir am wenigsten damit rechnen oder es in uns eingeschlafen ist, diese Erwartung wachzuhalten. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich auf irgendjemandem gewartet habe, vielleicht auf meine Frau, hat gesagt, ja, dann und dann komme ich ungefähr nach Hause und man bereitet sich darauf vor und man macht vielleicht auch irgendwas und man wartet und guckt immer wieder auf die Uhr und man denkt immer wieder dran, nein, der müsste jetzt bald kommen, aber die Zeit ist schon ein bisschen überfällig und irgendwann, man ist mit irgendwas beschäftigt und in einem Moment denkt man überhaupt nicht mehr dran und plötzlich geht die Tür auf. Das ist mir schon so oft passiert, auch in anderen Dingen. Wenn der Heilige Geist, den Jakobus bereits vor 2000 Jahren dahingehend inspirierte, dass der Herr schon zu seinen, ihren Lebzeiten damals kommen konnte und es vor 2000 Jahren schon so geschrieben worden ist, der Herr ist nahe, die Wiederkunft des Herrn steht vor der Tür, der Richter steht vor der Tür, dann unterstreicht das doch nur die Unmittelbarkeit der Entrückung. Ich möchte jetzt schlicht und einfach diese drei Abschnitte, also diese drei Verse, Vers 7, 8 und 9, nochmals der Reihe nach zitieren und dann jeweils im Anschluss einige Erläuterungen dazu geben. Ich lese das jetzt mal bewusst nach verschiedenen Bibelübersetzungen. Es wird immer das Gleiche ausgesagt, aber mit etwas anderen Nuancen. Vers 7, Schlachterbibel. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Man kann auch übersetzen, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Also währenddem ihr das tut. Also wir sollen das tun. Auf die Wiederkunft des Herrn warten. Oder, meine Brüder, lasst euch nicht entmutigen und wartet geduldig auf den Tag, an dem der Herr kommt. Was ist eigentlich eine Erwartungshaltung? Es wird ja hier gesagt, in Vers 7 liegt dieser Schwerpunkt auf diesem Wort erwarten, erwarten. Ein angekündigtes Ereignis zu erwarten bedeutet doch, dass ich auf dieses Ereignis fixiert bin. Dass ich dieses Ereignis erwarte und nicht etwas anderes. Das sagt aus, dass die Gemeinde nicht die Zeichen der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit erwartet. Darüber ist nicht die Rede, sondern die Wiederkunft des Herrn für seine Gemeinde. Die Gemeinde wartet nicht auf die sogenannte große Trübsalzeit, auf die Gerichtsperioden Gottes, auf den Antichrist, der in Person auftreten wird, sondern dass der Herr für die Gemeinde kommt. Darauf ist Gemeinde ausgerichtet. Mein Neffe, der hat kürzlich seine Kochausbildung absolviert und hatte vor einigen Wochen die Lehrabschlussprüfung. Man sagte ihm dann, als das alles vorbei war, ja, dass er in Kürze das Resultat der Prüfungsergebnisse erwarten kann. Man sagte ihm nicht wann, sondern in einigen Wochen, in Kürze, kein Datum, würde er das Prüfungsresultat bekommen. Man würde es ihm per Post zustellen. Man sagte ihm nicht, dass zuerst noch ein Vorbescheid käme, der dann den Hauptbescheid ankündigt, sondern man sagte ihm, dann kommt der Hauptbescheid und dann wissen Sie Bescheid, positiv oder negativ. Ich darf Sie beruhigen, es war positiv, er hat bestanden. Immer wieder in diesen Wochen, wenn ich meinen Neffen traf, sprachen wir über den unmittelbar bevorstehenden Bescheid. Das war sein Thema. Ach, jetzt jeden Tag, jeden Moment kriege ich das Resultat. Ich habe ja ein gutes Gefühl, aber wissen weiß ich es halt doch nicht. Er, seine Familie, Freunde erwarteten den Prüfungsbericht jeden Tag aufs Neue und waren alle miteinander gespannt. Seine Mutter erzählte mir, meine Schwester, wie er jeden Morgen zuerst zum Briefkasten gegangen ist, was er sonst wahrscheinlich nie macht, in der Erwartung des Ereignisses, dass der Prüfungsbericht da drin liegen könnte. Es wäre keinem die Idee gekommen, dass vorher noch etwas Gesondertes passieren müsste. Es wäre zwar möglich, aber nicht nötig. Es wäre möglich, dass sich die Tage des Bescheids hinauszögern würden. Aber es müsste nicht so sein. Und das ist genau das, was uns die Bibel auch vermittelt. Die Bibel vermittelt uns schon seit 2000 Jahren, dass der Herr jeden Moment zurückkommen kann. Und da gibt es kein anderes Ereignis zu erwarten für die Gemeinde. Für seine Wiederkunft in Herrlichkeit gibt es Zeichen, das ist was anderes, ne? Wenn er mit seiner Gemeinde zurückkommt. Und darum lagen auch die Generationen vor uns goldrichtig, die zu ihren Lebzeiten schon auf den Herrn warteten. Das war nichts Verkehrtes, die haben sich nicht vertan. Die müssen nicht enttäuscht sein. Das ist das, was die Bibel vermittelt. Er hätte tatsächlich zu ihrer Zeit kommen können. Aber er hat es nicht gemacht. Der zweite Vers, Vers 8, was nahe gekommen bedeutet. Jetzt haben wir warten, ja? Und jetzt, was nahe gekommen bedeutet, auch so verschiedene Nuancen der Übersetzungsmöglichkeiten. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nah. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Denn der Herr kommt bald. Bitte lassen Sie es mich noch einmal sagen. Vor 2000 Jahren. Und heute haben wir das Gefühl, es merkt sogar schon Unchristen oder Nichtchristen. Das, was wir heute in unserer Welt haben, das ist nicht mehr normal. Irgendwas liegt in der Luft. Es ist eine Unruhe im Herzen des Menschen, die er, wenn er nicht an die Bibel glaubt, erklären kann und nicht verstehen kann. Der Schlüssel dafür, der Schlüssel für das Verständnis aller geistlichen Realitäten ist und bleibt die Bibel als Wort Gottes. Das Richtschnur, Leitfaden. Der Ausdruck nahe gekommen bezeichnet direktes Bevorstehen. Ich habe das nachgeschlagen. Nahe gekommen heißt direktes Bevorstehen. Das heißt, hätte die Entrückung nicht bereits zu ihrer Zeit stattfinden können und hätten erst noch andere Zeichen in Erfüllung gehen müssen, dann hätte es doch der Heilige Geist nicht so inspiriert. Dann würde uns die Bibel ganz nüchtern vermitteln, ja, jetzt muss erst noch das passieren und dann muss dieses und jenes passieren und dann, wenn das und das passiert ist, dann könnt ihr mit der Entrückung der Wiederkunft Jesu rechnen. Ja, nehmen wir mal wieder das ganz profane Beispiel der Ehefrau, wenn sie sagt, Norbert, ich komme dann und dann zurück, aber ich rufe dich vorher an, ja, oder ich hupe dreimal draußen mit dem Auto, damit du weißt, du kannst in die Garage kommen und mir die Sachen hochschleppen. Ne? Dann komme ich. Ja, was tue ich dann? Dann warte ich auf den Anruf, dann warte ich auf die Klingel oder dann warte ich auf das Hupen. Ne? Wenn sie aber einfach nur sagt, du Norbert, dann und dann ungefähr komme ich, sei bereit. Ja, dann warte ich nicht auf den Hupen. Warte ich auch nicht auf die Klingel, warte ich auf keinen Anruf, dann stehe ich immer in der Erwartung, jetzt jeden Moment kann sie da sein. Oder? Und das ist das, was uns die Bibel vermittelt im Blick auf den Herrn und seine Rückkehr. Der Ausdruck nahe gekommen bezeichnet direktes Bevorstehen. Und wenn der Heilige Geist das nicht gemeint hätte, dann hätte er es so nicht inspiriert. Er spricht ja übrigens über die Entrückung der Jakobus, weil er eben zu Geschwistern redet. Vers 7 kommt dreimal in dem Text vor. Wie gesagt, Brüder, griechisches Wort dafür ist eigentlich Geschwister. Also er redet zur Gemeinde und von der Rückkehr des Herrn für die Gemeinde. Wenn die Bibel über die Rückkehr des Herrn für diese Welt spricht, für die Nationen und für Israel, dann spricht sie über Zeichen. Wenn eine Herrlichkeit kommt, ja? Trübsalzeit, alles antichristliches Reich. Und da sehen wir ja auch schon einiges gehen in unserer Welt, oder? Aber wenn die Bibel darüber redet, dass der Herr für die Gemeinde kommt, dann steht er immer vor der Tür, immer. 2000 Jahre lang steht er vor der Tür und kann jeden Moment die Klinke runter, bumm, ist er drin. Und holt uns raus. Ja, sollte uns ganz neu bewegen. Dass auf einmal weg sind oder dass viele auf einmal weg sind. Das ist kein Märchen. Was heißt es denn, vor der Türe zu stehen als Drittes? Und Vers 9, da heißt es, siehe, der Richter steht vor der Tür. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Das wird ja auch der Laodicea-Gemeinde gesagt, ne, die als Endzeitgemeinde eigentlich fungiert. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt er der letzten Gemeinde. Es gibt wohl kein näheres Ereignis als dieses, wenn der angekündigte Besuch, der sich bei Ihnen angekündigt hat zu Hause, bereits vor der Türe steht, oder? Könnte er noch näher kommen? Was sollte ich noch anderes erwarten, als dass der Besuch, der bereits vor der Türe steht, jeden Moment auch einkommt? Und wer oder was hätte denn zwischen ihm und der Tür noch Platz? Noch irgendwas Gesondertes? Nein, der Besucher selbst. Darum möchte ich es noch einmal sagen, das nächste heilsgeschichtliche Ereignis nach Pfingsten und dem Bau der Gemeinde wird die Entrückung sein. Mit dem sich daran anschließenden Preisgericht. Darum bringt das Jakobus auch so in Verbindung, dass er sagt, die Wiederkunft des Herrn ist nahe, der Richter steht vor der Tür. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Kinder Gottes jetzt verurteilt würden zur Verdammnis, für die Hölle. Darum geht es überhaupt nicht. Sie sind ja schon gerettet. Jesus sagt und das Neue Testament an anderen Stellen, wer an Jesus Christus glaubt, kommt nicht ins Gericht. Es geht hier um den sogenannten Bema. Das ist ein erhöhter Richtplatz bei den Olympischen Spielen gewesen in Griechenland, ja, wo dann die Teilnehmer, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, beurteilt wurden und dann dementsprechend eben auch den Lohn empfangen haben. Der eine mehr, der andere weniger. Ja? Aber es ging nicht darum, dass einer da irgendwie geköpft worden wäre, ja? Weil er nicht richtig gelaufen ist oder was und nicht schnell genug. Ja? Das ist das, was die Bibel hier meint. Das ist der Bema, dieser erhöhte Platz. Die Gemeinde Jesu wird nicht mehr verurteilt zur ewigen Verdammnis, denn sie ist in Christus ja schon gerettet. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt, kommt nicht in die Verdammnis. Das ist ganz sicher. Aber er wird am Ende seines Lebens doch beurteilt. Da gibt es eine schöne Parallelstelle im 2. Korintherbrief Kapitel 5. Die erläutert uns das ganz ähnlich, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher als Jakobus. Jakobus sagt, wartet auf den Herrn, der Richter steht vor der Tür. Und der Apostel Paulus spricht in 2. Korinther 5 auch über die Entrückung und auch über das bevorstehende Gericht für die Gemeinde Jesu. Er sagt in den Versen 4 bis 10 von 2. Korinther 5, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, also damit meint er unseren Leib, ja, das ist das Zelt, in dem ich wohne. Ich wohne in der Hülle des Leibes. Mein Geist, die Seele lebt hier drin. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Wer uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Paulus sagt hier vier Dinge. Er sagt erstens, Wir möchten lieber nicht entkleidet werden, das heißt sterben. Dann werden wir entkleidet, oder? Dann kommen wir ins Grab und dann zerfällt unser Fleisch, ne? Verwest, ja, Haut, alles was wir sind, unser Körper verwest. Das ist entkleidet werden. Wir möchten nicht entkleidet werden, wir möchten viel lieber überkleidet werden, das heißt verwandelt werden in dem Moment, wenn der Herr zurückkommt und seine Gemeinde in den Himmel holt. Dann wird nämlich das buchstäblich, dann wird das Sterbliche, der sterblich älter werdende Leib, buchstäblich in dem Moment verschlungen vom Leben, weg, entrückt. Ja. Und dafür haben wir eine Garantie bekommen, nämlich den Unterpfand des Heiligen Geistes. Unterpfand, das bedeutet Anzahlung oder Garantie, Versiegelung. Der Heilige Geist, der in einem jeden Menschen lebt, der an Jesus Christus glaubt und persönlich mit ihm verbunden ist, hat diese Garantie, wenn Jesus zurückkommt, wird er entrückt, oder wenn er in Christus gestorben ist, wird er auferstehen. Und dann viertens, im Anschluss aber an diese Entrückung bzw. Auferstehung der Gemeinde, kommt das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus. Ja, und darum auch hier diese Kombination bei Jakobus: wartet auf den Herrn. Erwartet ihn! Mit ihm steht auch der Richter vor der Tür. Und bitte, wartest du auf Jesus? Auf was wartest du überhaupt noch? Ich meine, abgesehen davon, ob der Herr jetzt zur Entrückung kommt oder nicht, ein paar Jährchen kommt er für dich sowieso. Für mich auch, merkst du. Je älter man wird, je deutlicher merkt man es. Weil in dem Moment, wo du stirbst, ist der Herr für dich gekommen. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Stehst du vor ihm? Also wir müssen unser Leben schon darauf einstellen, auf das Wesentlichste. Ja? Wartest du auf Jesus? Erwartest du ihn jederzeit? Erwartest du ihn noch heute? Ich glaube, das ist eine der größten Fahrlässigkeiten innerhalb der Gemeinde Jesu geworden, dass man weitgehend diese Erwartungshaltung verloren hat und dementsprechend auch andere biblische Wahrheiten verloren hat. Und darin lau geworden ist und auch in der Heiligung träge geworden ist. Ich hörte von einem Mann, der sagte, dass er dermaßen in der Erwartung der Wiederkunft Jesu steht, dass er beim Essen immer zuerst das Dessert isst. Ja. Das mag jetzt übertrieben sein, ja? Ich denke, er selber hat das auch ein bisschen übertrieben gemeint. Aber warum keine Übertreibung, wenn es uns antreibt? Ja, und da sind wir beim zweiten Hauptpunkt, die innere Ausrichtung auf seine Wiederkunft. Das soeben erwähnte Beispiel dieses Mannes, ich esse immer zuerst den Dessert, wenn auch ein krasses Beispiel, dennoch ist es irgendwie ein schönes Bild, finde ich, ja? Das legt den Schwerpunkt auf die Haltung, die wir in unserem Herzen doch einnehmen sollten bezüglich der Wiederkunft Jesu. Wir sollten seine Erscheinung ganz einfach, die Bibel sagt es, lieb haben. Und Liebe setzt nichts mehr dazwischen. Kürzlich sagte eine unserer Töchter, als wir zu Hause waren, als sie bei uns aß, ihr Mann war irgendwo beschäftigt, und dann sagt sie, jetzt habe ich meinen Mann heute schon 14 Stunden nicht mehr gesehen, hoffentlich kommt er bald. Erwartungshaltung. Ich habe gedacht, das sind schon 14 Stunden. Ich bin manchmal 14 Tage unterwegs. Aber ist doch schön. 3 Stunden oder 14 Stunden oder 40. Diese Haltung. Sehen Sie, die Rückkehr Jesu ist das größte geschichtliche Ereignis, Naturereignis, das bevorsteht. Es wird jede wissenschaftliche Entdeckung in den Schatten stellen. Und das ist es, worauf Jakobus den Finger legt, wir sollen eine innere Bereitschaft und Erwartung haben und diesbezüglich geduldig sein und unsere Herzen stärken. Wir sollen also nicht in den Fehler verfallen, diesbezüglich laut zu werden, oberflächlich, sondern genau das Gegenteil. Bleibt geduldig. Warum? Weil die Bibel weiß das natürlich. Die Menschen mit zunehmender Endzeit werden zunehmend ungeduldig im Blick auf die Rückkehr des Herrn. Und sie werden schwach in ihren Herzen. Diese Festigkeit, wie sie vielleicht in den 50er, 60er Jahren da war, ja, diese Art schon Erweckung, wo man wirklich Jesus kommt bald rief und wo Scharen von Menschen zu Jesus fanden, das ist heute nicht mehr so da. Und da verwendet Jakobus eben dieses Beispiel und er sagt, Vers 7 und 8, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Der Schwerpunkt hier, dieses Gleichnisses, ein Gleichnis hat ja immer den Wunsch, einen Schwerpunkt herauszustreichen. Und der Schwerpunkt hier von diesem Gleichnis ist der Ausdruck Geduld und Stärkung des Herzens in der Ausrichtung auf die Wiederkunft Jesu. Geduld. Was tut der Bauer angesichts seiner Arbeit? Wenn Sie einen Garten haben vielleicht zu Hause oder vielleicht sind Sie Landwirt. Was tut der Bauer angesichts seiner Arbeit? Er wartet geduldig auf was? Auf den nächsten Hagel? Auf die Diebe? Er wartet geduldig auf die Frucht. Und er lässt sich nicht entmutigen, ein guter Bauer. Er arbeitet auf diese Frucht hin, er lebt für diese Frucht. Er investiert für diese Frucht. Er weiß, natürlich weiß er um harte Arbeit. Natürlich weiß er um mögliche Unwetter oder Schädlinge oder Trockenheit, Dürre. Ja, Jakobus. Aber er wartet dennoch geduldig auf die Frucht, nicht auf diese Dinge. Also das Beispiel wird verwendet im Blick auf unsere Erwartungshaltung zur Wiederkunft Jesu. Wir sollen alle Unannehmlichkeiten überwinden, alle Anfechtungen, die Unwetter in unserem Leben, der Schädlingsbefall, der immer wieder da ist. Ja? Wie sagt es der Hebräerbrief, die Sünde, die uns so leicht ankleben will, so leicht gefangen nehmen will. Oder sogar Verfolgung, das war damals zur Zeit des Jakobus oder heute in vielen Ländern. Wir sollen über alles hinwegblicken auf Jesus und seine Rückkehr. Geduld bedeutet, dass Jesus heute nicht kommen muss, aber jederzeit kommen kann und ganz gewiss kommen wird. Das heißt Geduld. Und ich habe das immer vor Augen. Und wissen Sie, wie Gott es nennt? Hier, er sagt, köstliche Frucht. Wertvoll. Das ist nichts Übertriebenes, wie es manche darstellen wollen. Es ist nichts Unnüchternes. Nach der biblischen Aussage ist es etwas Kostbares, auf die Frucht zu warten. Und in dem Gleichnis ja bedeutet die Frucht ja die Rückkehr des Herrn. Und dann eben auch die Herzensstärke. Geduld, Ausharren bewirkt eine innere Standfestigkeit. Stabilität. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Das ist eine gute Grundlage für innere Stabilität. Auch zum Überwinden, zum Ausharren, zur Stärkung. Das Überzeugtsein, der Herr kommt zurück. Das Überzeugtsein, eines Tages stehe ich vor ihm. Ob ich das jetzt erlebe und mein Leib verwandelt wird oder ob ich vorher sterbe, in die Erde komme und dann auferstehe, mein Geist schon bei ihm ist. Aber ob, wie dem auch sei, der Herr kommt zurück und das ist das Ziel meines Lebens. Und das ist, mit dieser Gewissheit werde ich älter. Mit dieser Gewissheit überwinde ich die Schwierigkeiten in meinem Leben, die da sind. Mit dieser Gewissheit lehne ich alles ab oder lege alles ab, was ich so leicht an Ungeziefer ankleben will. Und dann zum Schluss die praktische Auswirkung auf seine Rückkehr. Es ist ja immer so, jede innere Haltung hat eine praktische Auswirkung, ja? Im Negativen und im Positiven. Wenn jemand immer nur pessimistisch eingestellt ist, dann wird sich das in seinem Leben ausdrücken. Das ist die innere Haltung, Pessimismus wird sich in seinem Leben ausdrücken. Wenn einer eher eine optimistische Haltung hat, drückt sich das auch in seinem Leben aus. Ich denke da immer an meinen Vater, der wird nächste Woche 80 Jahre alt. Das ist so ein optimistischer Mensch. Also der Himmel kann schwarz sein. Dann sieht er irgendwo eine kleine Lücke. Oh, da hinten kommt schon die Sonne. So ein Mann ist das. Und so ist auch sein Leben. Ausgeglichen, zufrieden, fröhlich. 80 Jahre. Gott sei Dank noch sehr, sehr fit. Die praktische Auswirkung unserer inneren Haltung auf die Rückkehr Jesu. Der Amerikaner Mark Hitchcock, nicht der Filmemann, dieser hier lebt noch, der hat inzwischen 15 Bücher geschrieben, die sich alle mit dem Thema der biblischen Prophetie befassen. Alle 15 Bücher. Und er schreibt über die Entrückung in einem Buch: Diese Lehre ist so vollmächtig, sie hat mich nie mehr losgelassen. Fast jeden Tag denke ich darüber nach. Sie hat mein Leben massiv geprägt und beeinflusst mich noch heute. Wie sehen nun die praktischen Auswirkungen aus im Blick auf die Wiederkunft des Herrn? Ich möchte nur drei Dinge erwähnen, womit wir dann noch abschließen. Erstens, damit würde man vielleicht gar nicht so rechnen. Und was denken Sie jetzt? Der Herr steht vor der Tür! Mach dich bereit! An was denken Sie dann? Oh, da muss ich aber... Oh, dies und jenes und so. Schnell noch was verkaufen, was immer schon verkaufen wollte oder sollte. Hier steht, würde man nie so mit rechnen. Leg den Ärger ab. Was? Ja, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Oder, andere Übersetzung sagt ebenso, ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Oder, klagt nicht übereinander, oder sogar, murmelt nicht gegeneinander. Murmeln. Murmeln. Und immer im Blick auf die Rückkehr des Herrn. Also ich muss doch wirklich sagen, ist diese Aussage nicht interessant im Blick auf die Rückkehr des Herrn? Also hier werden nicht die sogenannten schweren Vergehen, an anderer Stelle natürlich ja, aber hier an diesem Text jetzt, werden nicht die sogenannten schweren Vergehen aufgeführt, wie hör endlich das Lügen auf, der Herr steht vor der Tür. Oder hör das Stehlen auf. Oder das Schlagen. Oder die okkulten Dinge, okkulten Praktiken. Tu die endlich weg, der Herr steht vor der Tür. Nein. Oder unmoralisches Verhalten. Nein, er sagt, wir sollen ärgerliche Unzufriedenheit über Geschwister keinen Raum geben. Denn der Herr steht vor der Tür, damit ihr nicht verurteilt werdet, sagt er. Also, wir sollen weder negativ klagen, noch murmeln, nicht einmal seufzen über den Bruder oder über die Schwester, womit wir es jetzt gerade nicht so gut haben, so dieses so Seufzen, so, ja? Negativ. Warum ausgerechnet diese Aufforderung? Ärgert euch nicht übereinander, Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Seufzt nicht gegeneinander, klagt nicht übereinander, murmelt nicht gegeneinander. Weil uns der Ärger unheimlich viel Kraft kostet. 1000-mal mehr als jede Arbeit, hingegebene Arbeit für Jesus. Oder nicht? Also hier steht einer, der spricht aus eigener Erfahrung. Man kann dermaßen innerlich vereinnahmt werden von, sagen wir mal, schlechten Gedanken, Seufzen, von Ärger über einen Bruder, über eine Schwester, über einen Familienangehörigen, dass man sogar in der stillen Zeit beim Bibellesen kommen immer wieder diese Gedanken. Kennst du das auch? Man will das gar nicht. Man will in Ruhe die Bibel lesen oder bilden und auf einmal ist es wieder da. Das hätte dir doch nicht sagen sollen. Oder der. Ja? Und dann malt man das aus, die Fantasie und da hätte ich doch und würde ich doch und da will ich aber noch sagen. Ja? Der Ärger macht dich kaputt. Der Ärger vereinnahmt uns und verzehrt uns. Er spaltet. Er lenkt uns vom Wesentlichen ab und er macht uns unfähig, das wirklich Wesentliche zu tun. Ja, wenn der Bauer da auf seinem Feld nur rumtrampelt, um die Mäuse oder Wühlmäuse kaputt zu treten, ja, dann kommt er auch nicht weiter, oder? Er muss aussehen, hoffen, beten. Prediger sagt ja, Prediger 11,4, wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Und geistlich tun wir das manchmal. Wir achten auf den Wind, den Ärger, weißt du, den negativen Wind, der uns vielleicht jemand entgegengepustet hat, ne? Oder die Wolken, diese negativen, dunklen Ärger, Ärgerwolken, Murrwolken. Und da vergessen wir das Wesentliche. Das Sehen und Ernten. Es ist auch interessant, dass hier gar kein Grund für das Seufzen angegeben wird, weil das negative Seufzen in sich schon verkehrt ist. Wenn du über einen Bruder ärgerlich bist, der doch dein Bruder ist oder deine Schwester ist, dann spielt es gar keine Rolle oder weniger die Diskussion darüber eine Rolle, wer im Recht ist. Der Ärger ist auf jeden Fall Unrecht. Und auch da gibt uns der Epheserbrief auch eine interessante Parallelstelle und Erklärung. Da geht es um genau dasselbe. Epheser 4, 30 bis 32. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das ist die Entrückung, wenn der Herr zurückkommt. Ne? Und dann heißt es im Blick auf diese Wiederkunft, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und wenn du oder wenn sie nicht vergeben können, wage ich zu behaupten, dass sie selbst noch keine Vergebung haben. Sie sind noch nicht vom neutestamentlichen Standpunkt aus gesehen ein Kind Gottes. Sind vielleicht christlich, aber kein Kind Gottes. Kind Gottes kann vergeben, weil es hat den Heiligen Geist, hat die Gesinnung Jesu. Nicht, dass es ihm immer leicht fällt, aber er kann vergeben. John Wesley hat einmal gesagt, ich las das dieser Tage, ich habe oft bereut, zu streng geurteilt zu haben, aber nur selten zu barmherzig gewesen zu sein. Ich zitiere nochmal. Ich habe oft bereut, zu streng geurteilt zu haben, aber nur selten zu barmherzig gewesen zu sein. Wie kann man sich doch innerlich über einen anderen aufregen und sich wirklich da das Leben selber schwer machen? Zweitens dann Leid ertragen. Es war ja damals eine Gemeinde hier, die wurde verfolgt, etwa 45 nach Christus, als Jakobus das geschrieben hat, Verfolgung. Und er sagt, meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Die haben es in ihrem Leben nicht leicht gehabt, aber sie haben das Ziel erreicht. Sie haben überwunden, bei allem Leid, das da war. Wir rühmen heute einen Jeremia, wir rühmen einen Jesaja, wir rühmen einen Daniel. Was waren das für Männer? Wir lesen ihre Geschichten, ja, die uns vielleicht begeistern sogar. Aber wir müssen auch dran denken, der Jesaja wurde der Überlieferung nach durch die Hand Manasses, des damaligen Königs, zersägt. Jeremia wurde durch die eigenen Leute, Israeliten, gesteinigt. Daniel kam in einer Löwengrube. Er wurde dann bewahrt, aber Vergnügen war das auch nicht, oder? In einer Löwengrube zu sitzen. Das sind Menschen, die haben überwunden. Was ist es, was du jetzt gerade überwinden musst? Welches Leid? Welchen Ärger? Welche Anfechtung? Welcher Kampf ist es jetzt, der dir vielleicht unrechtmäßig tatsächlich zugefügt wird? War ja bei den Propheten auch. Und dennoch nicht, die Bibel bleibt da nicht überstehen, oh, dieser arme Jeremia, der arme Jesaja. Nein, das Ziel. Ja gut, sie sind gestorben, qualvoll, ja, ist so. Aber jetzt sitzt sie beim Herrn. Das Leben geht weiter, auch nach dem Tod. Und als letztes Beispiel Hiob, ja. Und da wird es ganz besonders deutlich gesagt, das Ende, Vers 11, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Voll Mitleid und Erbarmen. Elberfelder sagt hier, voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit. Wir wissen, dass Hiob auch seine Schwächen gehabt hat. Er hat seine Fehler gehabt, er hat auch geklagt. Doch wäre ich doch nie geboren worden. So arm war der dran. Wäre ich doch nie geboren worden. Aber dennoch hat er schlussendlich im Glauben standhaft ausgeharrt. Familiären, materiellen Verlust hat er gehabt. Grausamkeiten aller Art, Attacken Satans, Krankheiten, Kritik, Isolation, das alles hat ihm natürlich stark zugesetzt. Aber am Ende hat der Herr ihn durchgetragen. Der Herr allein hat ihn durchgetragen. Und nur dieses Ende zählt. Es heißt hier ja in unserem Text, Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Die Menschen haben ihm sehr viel Böses bereitet und angetan. Aber der Herr, der hat sein Ende vorbereitet. Das Wort für Ende heißt im Griechischen Telos und das bedeutet Ziel. Ziel. Hiob erhielt am Ende mehr, als er am Anfang verloren hat. Es ist in der Bibel verewigt, es ist ein Segen geworden für Millionen von Menschen auf allen Kontinenten dieser Welt. Dein und mein Leben, lassen Sie mich das noch sagen, hat ein Ziel. Telos, Ziel. Dein Leben hat ein Ziel. Auf was für ein Ziel steuert dein Leben zu? Auf Verlust? Verlust, am Ende nur Verlust? 1000 Ziele verfolgt, aber kein richtiges? Elke erzählte mir dieser Tage, meine Ehefrau heißt Elke, ihr hat ein weltliches Lied gehört. Altes Lied von Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud ist vielleicht manchen von Ihnen auch unbekannt. Ja, der Text geht irgendwie über einen Zug. Über einen Zug. So sinngemäß, hoffentlich bringe ich das jetzt so zusammen. Jeder Mensch sitzt irgendwo in einem Zug, in verschiedene Richtungen, verschiedene Ziele. Und dann singt er, manche Menschen sitzen ihr Leben lang im falschen Zug. Und dann singt er, aber am Ende müssen wir alle in den gleichen Zug. Und da gibt es kein Entkommen mehr, das ist der Zug des Todes. Und an welchem Bahnhof kommen wir dann an? Ja? Sieh, dein Leben hat ein Ziel. Was ist dein Ziel? Ich möchte Sie ermutigen, dass es Jesus Christus ist. Ich möchte Sie ermutigen, dass es ganz neu die Ausrichtung auf seine Wiederkunft ist. Auf die Aufgabe, in der Sie gestellt sind. Ja? Auch geistlich vor allen Dingen. Und auch, wie wir gelesen haben, diese praktischen Dinge wirklich wegzutun. Ärger, diese Unstimmigkeiten. Wir werden am Ende unseres Lebens erkennen müssen, dass es Gottes Mitleid gewesen ist, das uns durchbrachte. Und darum lassen Sie uns darauf ausgerichtet sein, dass der Herr zurückkommt. Und dann werden wir darüber staunen. Durch manche Unannehmlichkeiten hindurch, wo wir aber den geistlichen Weg gegangen sind, werden wir am Ende staunen, dass der Herr alles richtig gemacht hat. Und dann ist die Frucht, der Ertrag da. Amen. Und nochmal beten. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Der Ursprung, der Start und auch das Ziel. Gib uns diese Gnade, Herr, wirklich an dich zu glauben, mit unserem ganzen Leben. Und gib uns die Gnade, halte uns, dass wir immer wieder uns auch korrigieren lassen oder uns auch inspirieren und ausrichten lassen durch dein Wort, Herr Jesus, auf dich das große Ziel hin, dass du zurückkehrst, dass wir eines Tages vor dir stehen, dass uns das zum Lebensinhalt wird, dass uns das Wichtigste wird. Herr, wie schnell verlieren wir das aus dem Auge und machen andere Dinge für wichtiger. Nicht, dass du uns das nicht gönnst, das wissen wir, Herr. Wir haben das gesungen, trachte als erstes nach dem Reich Gottes, und so wird dir alles andere zufallen. Aber dass wir das auch tun, Herr, auch ich mit meinem Leben, mit meiner Frau, Herr, wir als Familie, als erstes nach dir zu trachten, neben all dem vielen Schönen, das wir haben dürfen, Herr, als erstes nach dir zu trachten. Und hilf auch mir, hilf uns allen, da wo Ärger ist, wo uns Ärger geprägt hat oder Seufzen gegeneinander, wo diese Mitmenschlichkeit nicht mehr in Harmonie steht, Herr, und wir schlussendlich eigentlich nur leiden. Bitte vergib es, Herr. Und lass jetzt was ganz Neues geschehen, Herr. Wir bitten es von Herzen in Jesu Namen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Des köstlichsten Bauern köstlichste Frucht«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!